Ein Konzert und Besuch in Berlin ist deswegen so besonders, weil wir einerseits die mutigsten Orchester haben, die die tollsten, spannendsten Programme machen, und andererseits haben wir ein Publikum, das so unglaublich begeisterungsfähig ist, dass es einen immer wieder mitreißt.
Es ist, ich würde sagen, einmalig, diese Leidenschaft für die Musik und das Engagement und der Wunsch, immer sein Bestes zu geben am Abend, diese Stimmung, die dann entsteht, diese unausgesprochene Kommunikation zwischen Publikum und Musikern auf der Bühne ist wirklich eigentlich unbeschreiblich.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Berlin ist auch als Klassikstadt weltoffen und bunt, weil Berlin die klassische Musik für alle zugänglich macht, weil es in der Philharmonie keinen Dresscode gibt und die Karten günstiger sind als in vielen anderen Städten. Und vielleicht auch, weil sich hier niemand elitär gibt, obwohl die musikalische Elite der Welt auf den Konzertbühnen ihr Können zeigt. Wenn wir von klassischer Musik in Berlin reden, dann reden wir von den Berliner Philharmonikern, der Staatskapelle, dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin, dem Konzerthausorchester, dem Rundfunksinfonieorchester, dem Orchester der Deutschen Oper und dem der Komischen Oper Berlin. 7 große Orchester und ein Mann, der sie in- und auswendig kennt. Frederik Hansen, Redakteur im Feuilleton des Tagesspiegels, gebürtiger Berliner, seit 40 Jahren Gast in der Philharmonie und heute unser Gast im Podcast. Wir freuen uns außerdem auf Maja Avramovic, seit 1994 bei den Berliner Philharmonikern in der ersten Geigengruppe. Das ist die dritte Episode Berlin Unboxed. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich mag dieses Bild, also diesen Vergleich von, wir haben hier in Berlin so viele große Orchester, wie die Tonleiter Töne hat. Wir haben uns auf 7 geeinigt, muss man vorher sagen. Wie ist da Berlin international aufgestellt?
Ja, also wenn man alleine die schiere Masse sich mal anguckt von den Orchestern, die wir haben, eben diese 7 großen Orchester, das sind bei weitem ja nicht alle. Es gibt verschiedene Kammerorchester, es gibt wirklich eine große Anzahl von Off-Musik-Ensembles, alte Musik und so weiter. Das hört gar nicht wieder auf. Wenn wir uns aber alleine nur diese großen Sinfonieorchester angucken, dann wage ich die These, dass es nur 2 Städte auf der Welt gibt, die mit uns mithalten können, London und Moskau. Und in beiden Städten, muss man sagen, ist die Menge des Publikums zur Menge der Konzertorchester natürlich viel, viel größer, weil es Riesenstädte sind. Während wir in Berlin eine relativ kleine Stadt sind mit unendlich viel Klassikangebot, liegt natürlich auch daran, dass wir eine geteilte Stadt waren und dass die Wende uns alles doppelt beschert hat. Dass wir 2 Rundfunkorchester haben und dass wir unsere 3 Opernhäuser haben und dass wir einen großen Konzertsaal im Westen hatten und einen großen Konzertsaal im Osten, und beide haben eigene Orchester. Und so kommen wir auf die 7 Orchester mit 850 festangestellten Musikern.
Ja, das ist eine beeindruckende Zahl. Können Sie namhafte Dirigenten nennen? Gerne auch, die hier gewirkt haben oder auch aktuell hier sind. Vielleicht Dirigenten, die auch sehr, sehr gerne hierher kommen für ein Konzert, also so als Gastdirigent.
Die Frage ist natürlich deswegen nicht so leicht zu beantworten, weil jeder wichtige Dirigent auf der Welt natürlich in Berlin auftreten möchte. Aber ganz ehrlich, wir haben es wirklich sehr, sehr gut gehabt. Jeder kennt natürlich Herbert von Karajan. Der hat sicher in Mauerzeiten unglaublich dazu beigetragen, dass Berlin als internationale Musikstadt weiterhin unglaublich präsent war. Aber spannende, aufregende Dirigenten gab es natürlich immer auch bei den anderen Orchestern. Man denke zum Beispiel beim Berliner Symphonieorchester, heute Konzerthausorchester genannt, an Kurt Sanderling. Ein großer Meister, der natürlich quasi aus der russischen Dirigentenschule kam und unglaublich viel für das Musikleben in Ostberlin gemacht hat.
Nicht? Aber wo kommt das her? Also warum ist das so?
Das liegt natürlich auch daran, weil die Konkurrenzsituation in Berlin sehr hart ist. Also natürlich sind da ganz oben die Berliner Philharmoniker. Dann ist da ganz dicht dahinter die Berliner Staatskapelle. Seit sie das Glück hatten, dass Daniel Barenboim 1992 zu ihnen als Generalmusikdirektor gekommen ist. Warum? weil die Berliner Philharmoniker, wo er eigentlich gerne Chef geworden wäre, dann Claudio Abbado gewählt haben. Also war er frei, also hat sich die Staatsoper ihn gekrallt und er hat die Staatsoper zu einer Weltspitzenhaus gemacht. Und diese beiden sind so stark, diese beiden Orchester, dass natürlich alle anderen Orchester sich unglaublich viel überlegen müssen und auch mutiger werden, da drin junge Leute zum Beispiel zu engagieren, um einfach zu sagen, ja, natürlich können wir nicht mit Daniel Barenboim mithalten. Auf Augenhöhe von Daniel Barenboim gibt es überhaupt nur 5 Dirigenten auf der Welt. Also holen wir junge, besonders vielversprechende. Der jüngste Coup jetzt, das Konzerthausorchester, hat es geschafft, hat eine Dirigentin als Chefin verpflichtet. Ab 2023 kommt also Joanna Malwitz dann ans Konzerthaus. Das sorgt für Aufmerksamkeit. Das ist auch wieder was, was man eben setzen kann, sich zu behaupten gegen diese beiden Superorchester.
Meinen Sie, wenn Sie sagen, wir haben ganz oben, meinen Sie damit auch die Qualität oder gerade die Qualität?
Also wir haben zurzeit tatsächlich eine Situation, wo die Orchester ziemlich nah beieinander sind. Wenn man jetzt ein Ranking machen sollte, wäre es echt schwierig, sich zu entscheiden. Platz 1 für mich Philharmoniker, schon bei Platz 2 fange ich an zu diskutieren. Also das heißt, die Qualität, auf der wir im Augenblick hier Musik hören, in allen Sälen, die ist fantastisch. Das ist toll. Und gleichzeitig muss man auch sagen, die Art und Weise, wie die Programme gemacht werden, wie spannende Leute hierher geholt werden, ist auch viel, viel mutiger als in Wien, als in München, als in Paris, wo eben ein sehr starkes, festes, konservatives Bildungsbürgertum die Klassikszene dominiert, während das in Berlin nicht der Fall ist. Also unsere Range von Leuten, die hier in die Konzerte kommen, ist viel, viel größer. Und wir haben die vielen tollen Touristen, die natürlich auch sagen, Mensch, hier möchte ich die mutigen Sachen hören. Konservatives Zeug kann ich auch bei mir zu Hause haben.
Jetzt würde ich gerne das aufgreifen, was wir ganz am Anfang hatten. Dieser Ruf der Klassik, so elitär zu sein oder sich manchmal so zu geben. Teilen Sie diese Ansicht?
Na, es gibt einen Aspekt, der für mich immer sehr wichtig ist. Elitär ist natürlich negativ besetzt. Ich würde sagen, wenn man sagt, Klassik ist besonders und die Besonderheit sollte man auch betonen. Was ist das Besondere an Klassik? In der Klassik kommen ganz viele Leute zusammen, um sich für eine ziemlich lange Zeit gemeinschaftlich auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Das ist eine Kulturtechnik, die wir immer mehr verlieren. Guckt man sich die Radiosender an, die sind der Meinung, länger als 3 Minuten kann sich sowieso keiner mehr konzentrieren. Guckt man sich es im Fernsehen an, die Schnitte werden immer schneller. Das heißt, auch beim Kino, es wird den Leuten immer weniger zugetraut, sich über eine längere Zeit auf etwas konzentrieren zu können. Und das ist eine Technik, die braucht man im Konzert, sonst hat man keinen Spaß. Also wenn ich nicht sage, ich komme hier hin, das Licht geht aus, das Orchester ist vorne, alle gucken auf dieses Orchester. Ja, warum machen wir das denn? Weil wir natürlich ihm die volle Aufmerksamkeit schenken wollen und wir wollen die Art und Weise, wie da Musik gemacht wird, nämlich mit der Hand. Das ist Manufaktumkultur. Nicht? Da geben wir ein großes Geld aus dafür, dass wir uns das leisten können, dass da 100 Leute auf der Bühne sitzen, die machen nur für uns, nur für diesen einen Moment, machen Sie eine Partitur lebendig. Und das ist so ein Geschenk. Und das wertzuschätzen, das ist mir wahnsinnig wichtig. Deswegen würde ich sagen, elitär ist Klassik in dem Sinne, dass wir uns hier Dinge gestatten, die wir uns sonst vielleicht gar nicht gestatten. Also wir treten aus dem Alltag heraus.
Ich bin gar nicht so krass dabei zu sagen, elitär, weil sich's für mich persönlich halt nicht so anfühlt. Vielleicht ist das auch gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist ja, kriegen wir das hin, den Leuten das zugänglich zu machen. Manch einer mag vielleicht auch das Elitäre oder das Besondere.
Ja, und natürlich muss man auch sagen, Klassik hat einen ganz großen Vorteil. Ich muss nichts über die Musik wissen, um mich von ihr berühren zu lassen. Ich kann mich da reinsetzen und das umströmt mich. Und vielleicht denke ich sogar an andere Dinge. Ich lasse mich von der Musik in meiner Fantasie anregen. Ich habe Bilder im Kopf. Das ist alles total okay. Ich muss nichts über Beethoven wissen, um Beethoven toll zu finden. Das ist bei mir anders. Ich habe das nun mal studiert. Ich habe auch einen großen Spaß daran, sehr viel zu wissen und sehr viel Details hören zu können. Aber es ist überhaupt nicht nötig für den Genuss.
Vielleicht kommt jetzt so ein bisschen das Gefühl auf, Berlin ist halt in allem so besonders. Also natürlich auch dann, wenn es um klassische Musik geht. Ich würde sagen, klar ist es so, aber warum? Was denken Sie, warum das so ist?
Zum einen ist das Angebot riesig. Das heißt, die Chance, dass man ein Ticket bekommt, auch für großartige Konzerte, ist gar nicht so klein. Mhm. Es ist also nicht so, dass man sagt, naja, das ist ja sowieso immer alles ausverkauft. Nee, liebe Freunde, einfach mal auf die Website gehen, einfach mal gucken. Denn das hat es natürlich auch früher nicht gegeben. Als ich anfing, in Konzerte zu gehen, da gab es natürlich kein Internet und nix. Und als ich Schüler war, bin ich mit zwei Freunden gerne zu Herbert von Karajan gegangen. Das war natürlich für uns dann das Größte. Ich habe die letzten Jahre von Karajan noch miterlebt. Und was machte man dann? Man ging am Nachmittag nach der Schule, fuhren wir zur Philharmonie, um uns da anzustellen. Man musste sich also auf Stehplatzkarten anstellen. Die Abendkasse wurde aber erst um 19 Uhr aufgemacht. War man aber nicht schon um 17 Uhr da, war man in der Schlange zu weit hinten, dann waren die Tickets schon weg, wenn man dann reinkam. Also man fuhr dahin, man stellte sich in diese Schlange, man hatte mit Leuten zu tun, die da in dieser Schlange waren. Dann ging endlich die Tür auf, man ging in der Formation der Schlange dahin, kaufte dann sein Ticket und hatte einen Stehplatz für die Philharmoniker. Nun hatten wir zum Glück rausgefunden, dass in Block F auf dem das Teppichboden auf den Stufen ist. Nicht überall ist Teppichboden, das meiste ist aus Holz, aber weiter oben gibt es Teppichbodenstufen. Und da haben wir uns dann immer hingesetzt und die Konzerte miterlebt. So war es früher. Heutzutage ist es easy. Ich gucke einfach mal im Internet nach, sind noch Tickets da und buche mir was und habe noch eine Jugendermäßigung oder habe eine Rentnerermäßigung oder habe sonst irgendeine Ermäßigung. Also das heißt, es ist so leicht geworden und das Angebot ist riesig. Und wenn ich jetzt nicht immer nur dahin renne zu den Klassikstars, die immer im Fernsehen sind, dem Pianisten Lang Lang zum Beispiel, okay, da wird es ein bisschen schwieriger, ein Ticket zu kriegen. Aber es gibt tausende fantastische Pianistinnen und Pianisten, zu denen man auch hingehen kann. Und für die kriegt man in Berlin Tickets.
Und bezahlbare auch. Dann ein wichtiger Punkt.
Ja, und wenn man in einem Saal wie der Philharmonie sitzt, ist man ja auch nicht so wahnsinnig weit weg. Dadurch, dass man eben rundrum ist. Das ist natürlich in anderen Sälen schwieriger. Natürlich bin ich in der Metropolitan Opera in New York, dem größten Opernhaus der Welt. Wenn ich da ein billiges Ticket habe und bin ganz oben, ganz hinten, dann ist die Bühne sehr, sehr klein. Das ist richtig. Aber wir haben in Berlin natürlich auch Säle, die nicht so groß sind. Im Konzerthaus, im Pierre-Boulez-Saal, in der Komischen Oper, da ist man nie so weit weg. Da kann man auch auf den billigen Plätzen sitzen. Geht auch.
Den Dresscode haben Sie ganz am Anfang schon angesprochen, weil finde ich ja auch, das ist ja so Zeichen der Zugänglichkeit, ne? Wenn man jetzt nicht sagt, ja, es ist einfach nicht angemessen, so wie du aussiehst zum Beispiel oder wie du gekleidet bist. Das spielt hier auch nicht so eine große Rolle.
Nee, das spielt ja auf der Straße bei uns nicht so eine Rolle. Natürlich rümpfen die Leute aus Düsseldorf die Nase und sagen, in Berlin sind alle so schlecht angezogen. Ja, aber warum sind wir vielleicht so schlecht angezogen? Weil wir mehr auf das achten, was im Kopf drin ist, als das, was am Körper dran ist.
Die inneren Werte quasi.
Ja, und darum geht's natürlich auch im Konzert. Ob ich eine Krawatte umhabe oder nicht, sagt nichts darüber aus, ob ich bereit bin, mich auf die Musik einzulassen. Nicht? Ob ich eine teure Handtasche habe, hilft mir nichts dabei, mich zu konzentrieren auf die Musik und die in mich reinzulassen, mich zu öffnen. Und deswegen würde ich sagen, wurscht, wie man angezogen ist, das Einzige, was man mitbringen muss, ist eine Offenheit dafür, diese ganz ungewöhnliche Form der Musik, dieser Orchestermusik, die in sich aufzunehmen und sich dafür zu öffnen, das reicht.
Um klassische Musik auf sehr hohem Niveau zu erleben, sind Sie in Berlin schon mal sehr gut aufgehoben. Aber auch wenn Sie klassische Musik mal etwas anders erleben wollen, können Sie da etwas empfehlen? So alternativ oder auch besondere Locations oder so?
Ja, da ist auch wirklich wieder eine unüberschaubare Zahl von Möglichkeiten, die sich da eröffnet. Viele Menschen sagen ja, ich habe es leichter, mich auf die Musik einzulassen, wenn das Ambiente anders ist als jetzt in so einem klassischen Konzertsaal. Und da gibt es wirklich tolle Locations in Berlin, die überhaupt nicht nach klassischem Konzertsaal aussehen, wo aber auch Klassikkonzerte stattfinden. Ehemalige Industriehallen, es gibt sogar ein früheres Krematorium, was heutzutage bespielt wird. Und sehr beliebt zum Beispiel ist auch der Pianosalon Cristofori. Das ist eine ziemlich rabblige Halle in Moabit, wo eigentlich Flügel restauriert werden. Das steht also voll mit kaputten und reparierten Flügeln und da sind krumm und schief verschiedenste Stühle, die so wie vom Flohmarkt aussehen, aufgestellt und da finden Konzerte statt und viele Menschen, die sagen, ich kann diese Atmosphäre ganz anders genießen, gehen dann lieber dahin als in die Philharmonie. Ich habe das nie so richtig verstanden, weil für mich natürlich die besten akustischen Bedingungen auch immer ein Vergnügen sind. Und zu wissen, dass die Musik kann sich natürlich in der Philharmonie auf eine ganz andere Art und Weise entfalten, als jetzt irgendwo in einer ehemaligen Brauereihalle mit Betonwänden oder vielleicht auch Backsteinwänden und nacktem Steinfußboden. Da reflektiert der Schall natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist vielleicht trockener oder knalliger und so. Das ist aber ja für viele Leute nicht wichtig. Die sagen sich, Mensch, bin hier aber an einem Ort, der besonders ist. Und da sind die Berliner Veranstalter sehr interessiert und sehr neugierig. Es hilft dann letztlich nur, bei Visit Berlin auf die Website zu gucken, um zu sehen, was ist jetzt gerade in dieser Woche los, und dann zu gucken, was ist denn das wieder für eine Location, früheres Schwimmbad oder so, und einfach mal ein bisschen nachzurecherchieren und zu sehen, was sind denn das jetzt hier wieder für Überraschungsorte.
Für alle, die vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben mit Konzerthäusern, wo sitze ich denn am besten bei einem klassischen Konzert? Also ist vorne wirklich gut?
Ich sitze zum Beispiel lieber ein bisschen weiter weg. Ich möchte gar nicht so nah dran sein am Orchester, weil das Orchester eine Versammlung von Individuen ist, die sich aber freiwillig quasi aus ihrer Individualität rausbegeben, um eine Gemeinschaft zu sein. Der Orchesterklang funktioniert deswegen so toll, weil sich eben diese verschiedenen, ganz verschiedenen Instrumente zusammen verbinden. Ich muss also nicht dem Klarinettisten ins Gesicht gucken, sondern eigentlich, wenn der Klang der Klarinette so rausstrahlt aus diesem Gesamtklang, ist es eigentlich vom Stück her viel besser. Deswegen tragen die Leute ja auch Frack und die Frauen meistens schwarze Kleider. Das heißt, da wird durch eine einheitliche Kleidung und eine dunkle Kleidung versucht, eben auch optisch dieses Gemeinschaftsgefühl der Musiker darzustellen. Man nennt so ein Orchester ja auch manchmal Klangkörper. Das bedeutet also, viele Einzelteile, Gliedmaße werden zusammen zu einem Körper. Und deswegen sage ich nochmal, sitze ich eben lieber weiter weg. Aber es gibt auch Leute, die sitzen einfach wahnsinnig gerne ganz vorne und wollen sehen, wie die da ackern, und wollen den Schweiß auf der Stirn sehen und sind dann noch begeisterter. Und insofern, man kann es machen, wie man möchte. So in der mittleren Entfernung ist für mich ideal.
Das sind schon wieder so viel mehr Einblicke, als wir uns vorgestellt haben und überhaupt wünschen konnten. Frederik Hansen, vielen Dank dafür und danke, dass Sie Gast in unserem Podcast waren.
Ja, sehr gerne, und ich hoffe, wir sehen uns bald in einem Klassikkonzert in Berlin.
Wir freuen uns so sehr, dass wir Maja Avramovic von den Berliner Philharmonikern für unseren Podcast gewinnen konnten, um auch nochmal die Perspektive von der Bühne aus kennenzulernen. Unser Gespräch, was ich gemeinsam mit Josefine von Visit Berlin geführt habe, begann dann auch mal direkt mit einer kleinen Überraschung. Frau Avramovic, Sie haben bestimmt schon auch in anderen Konzerthäusern mit anderen Orchestern zusammengespielt.
Nein, das war meine erste Stelle. Das ist
allererste
Stelle.
Ist das toll? Nein, im Ernst jetzt.
Mein einziges Probespiel und meine erste Stelle, ja. Ich hatte wirklich Glück, also eine Lotto-Gewinn sofort.
Es gibt auch Leute, die kommen nach Berlin und gucken sich eine Wohnung an und die ist es dann. So ungefähr
genau, ist
es auch.
Ja. Ich hatte da bei Wohnungen etwas weniger Glück.
Okay. Aber das ist ja in so einem Haus, das ist ja halt wirklich auch sehr, sehr besonders. Das muss man ganz klar sagen.
Ja. Wie viele Philharmoniker gibt es denn insgesamt?
128.
Und wie lange ist man da normalerweise dabei? Sie haben ja gesagt, Sie sind auch schon seit 1994 dabei.
Ja, man spielt eigentlich bis zu seinem 65. Lebensjahr, oder momentan ist das bis zum 67. Lebensjahr. Das betrifft mich auch. Und man bleibt gerne bis zum Schluss, außer es ergeben sich andere Sachen oder man merkt, mitten im Leben, dass man doch gerne unterrichtet und eine Professur haben möchte, oder man einfach das Leben komplett umkrempeln mag oder woanders hinzieht, anderes Land, anderes Kontinent, aus privaten Gründen oder also, aber das passiert eher selten.
Klassische Musik hat etwas Besonderes. Da sind wir vorhin auch mit Frederik Hansen auf ganz besondere Menschen gekommen, wie zum Beispiel Claudio Abbado, also Ihren ehemaligen Chefdirigenten. Ich würde gern bei diesem Beispiel bleiben. Haben Sie ihn auch so besonders erlebt?
Also er war sage ich jetzt mal, in verschiedenen Arten besonders. Also einer der Sachen war so, dass er bei den Proben sehr ruhig war und verbal sehr wenig ausgedrückt hat. Also er hat nicht viel erzählt, auch nicht über die Stücke und auch nicht, wie er das haben will. Er hat uns immer aufmerksam gemacht, wir müssen zuhören, wer ist in welchem Moment, bei welcher Melodie wichtig, wo wir hingucken müssen, wo wir hinhören müssen und uns da anpassen sozusagen, um diese Instrument oder Instrumentengruppe den Platz zu lassen für diese Melodie, weil die in dem Moment wichtig ist. Und dann kamen die Abende und die Konzerte und das war wie, also wirklich wie ausgewechselt. Also er war inspiriert, er hatte ein Vergnügen, die Musik uns mitzuteilen und seine Gefühle. Und das war einmalig. Und er konnte das wunderbar mit seinen Händen zeigen. Also das war wirklich seine enorme Begabung und Gabe, das zeigen zu können. Und dann hat man gemerkt, dass die Worte eigentlich vorher tatsächlich nicht so notwendig in seinem Falle waren.
Das klingt sehr, sehr faszinierend. Es klingt nach einem wunderschönen Privileg auch vielleicht oder nach einer ganz schönen Sache, dass sowas Teil Ihrer Arbeit ist auch.
Absolut. Also erstens, die Musik hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Also das ist ganz klar. Und man lässt auf der Bühne sehr, sehr viele Gefühle. Also das ist ganz klar. Und es ist alles sehr emotional. Und ich muss sagen, in diesem Orchester ist man ist einfach grundsätzlich sehr involviert. Es ist nicht einfach, man kommt zu einer Probe, man geht nach Hause. Ja, natürlich, manchmal ist das so, es geht ja auch nicht anders. Aber man ist, es nimmt einem alles irgendwie so mit. Auch dadurch, dass wir sehr vieles alleine entscheiden können, was auch sehr einmalig ist weltweit. Das ist auf der einen Seite ein Privileg, auf der anderen Seite ist man auch dadurch im Kopf beschäftigt mit ganz vielen Sachen. Und es gibt auch viele Momente über Sachen, die man sich sehr aufregt und nicht irgendwie so sind, wie man sich das vorstellt und wie man sich das wünscht. Aber
wenn Sie sich jetzt auch noch wie den Dirigenten auch ein Publikum wählen dürften, was müsste denn das für Eigenschaften mitbringen in den Konzertsaal?
Offen zu sein, wenn man jetzt keine große klassische Musikerfahrung hat. Offen zu sein und bei manchen Stücken vielleicht auch mal die Augen zumachen und einfach so genießen, weil die Musik kann schon unterschiedliche Geschichten erzählen oder Bilder hervorrufen oder Stimmungen und sich einfach so ein bisschen gehen lassen, einfach genießen. Und ich glaube, dass öfters Situationen vorkommen, die man vielleicht gar nicht gedacht hat, dass sie entstehen werden, also in klassische Musik, dass es jetzt nicht unbedingt eine Qual ist, in ein klassisches Konzert zu gehen, sondern dass man da wirklich sehr glücklich auch oder beflügelt rauskommen kann.
Sie sind so richtig verwurzelt mit der Philharmonie, also so ein Eindruck macht das auf jeden Fall. Wo geht denn aber Ihre musikalische Reise noch hin? Also haben Sie da eine Idee oder haben Sie hier am Haus einfach alles, was Sie sich wünschen können?
Sagen wir so, man hat hier auch, wenn man im Orchester spielt und als Berliner Philharmoniker, also Mitglied der Berliner Philharmoniker, hat man auch sehr viele Möglichkeiten, auch Kammermusik zu spielen oder Soloauftritte zu machen und auch eben mit wunderbaren Kollegen das zu erleben. Und das ist wirklich auf dem Höchstniveau. Deswegen bleiben wenig Wünsche übrig oder offen.
Wunderschön zu hören, ja wirklich, ja. Also das muss man ja sagen.
Also ist klar, also man spielt aber Kammermusik nicht nur hier im Haus, also man fährt auch in andere Länder und musiziert auch dort, aber man ist eigentlich in einem sehr privilegierten Kreis der Musiker und das erfüllt einen schon sehr.
Ja, ich wollte fragen, weil wir sind hier im Stimmzimmer und dieser Tisch, der fühlt sich ganz weich an. Ist das, weil man
das
damit
man
die Instrumente...
Den benutze ich tatsächlich, ja.
Ist das dafür, dass man das Instrument gut ablegen kann oder ist das einfach nur...
Ich glaube, es ist auch für die Geräusche und damit auch der Kasten nicht wegrutscht und so weiter. Also das hat auch praktische Gründe und das ist natürlich angenehmer auch anzufassen.
So hinter der Bühne ist immer wieder spannend, ne? Also wirklich, in solchen Häusern, es ist so diese Bereiche, in die man nicht hinkommt und das ist immer irgendwie faszinierend, so für Außenstehende.
Aber wie Sie sehen, es ist auch jetzt keine...
Es ist keine Luxussuite.
Nee, es also ist das einfach ganz ein Stimmzimmer mit Schränken, wo jeder natürlich seinen eigenen Schrank hat.
Ja. Mit großen Spiegeln.
Das ist natürlich wichtig. Absolut. Mit kleinen Schublade mit der Schminke drin.
Und mit abschließbar, die sind aber abschließbar, damit niemand quasi die
Ja, aber
die
wir, guten das Sachen. Zimmer ist auch abschließbar und wir sind hier zu 8 in dem Zimmer und spielen natürlich nicht alle gleichzeitig, aber wunderbar so.
Schön. Backstage. Backstage ja. aus der Philharmonie. Das ist wirklich toll. Also nochmal vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.